Herzlichen Dank auch für die Einladung, hier an diese Tagung zu kommen und Ihnen ein paar Ideen mitzuteilen, rückblickend auf meine nunmehr etwa 40 Jahre Berufserfahrung. Wenn ich jetzt aber so in den Raum schaue, etwa 80, 90 Personen, durchschnittlich schätzungsweise auch um die 25 Jahre Berufserfahrung, dann steht das 40 gegen 2000, also ein recht mutiges Unternehmen, mit Ihnen irgendetwas teilen zu wollen, das bei Ihnen nicht auch schon in irgendeiner Form vorhanden ist. Als ich die Anfrage kriegte für dieses Impulsreferat, ich war auf der einen Seite überrascht, auf der anderen Seite erfreut und habe mich dann gefragt, ja, was kann es denn sein für ein so breit gefächertes Publikum mit so viel vermuteter Erfahrung in Ihrem Beruf als Forscher, Beratungsaktivist im Bereich biologischer Landbau. Wir haben uns dann so auf die drei Schlüsselworte Lernkultur, Bildungsangebote, Erwachsenendidaktik geeinigt, um das Wort Wissenstransfer etwas auszudeutschen und zu verdeutlichen. Ich möchte etwa eine Viertelstunde, 20 Minuten ein paar Gedanken teilen mit Ihnen, nachher in Form eines Gesprächs mit Britta Ziegler ein paar Ideen vertiefen, aufnehmen, wo Sie durchaus auch Steuerungsmöglichkeiten haben. Was ich kurz erläutern möchte, ist ein Gang durch diesen Regenbogen. Es gibt drei Themen, Rot, Orange und Gelb, die sich eher so dem Spezifischen der Bildungsarbeit mit Erwachsenen zuwenden. Was sind die grundsätzlichen Unterschiede zu der ganzen Grundausbildung von der Primarschule bis und mit Universitätsabschluss? Ein paar Folien zu Kommunikation, das ist der grüne Bereich. Drei Folien zu Fragen der Lehr- und Lernziele und wie man das etwas angehen kann im Detail. Und schließlich zwei Violette mit Punkten, die ich auch noch wichtig finde im Zusammenhang mit Bildungsarbeit oder Wissenstransfer. Lernende Erwachsene, was ist der grundsätzliche Unterschied zu Schülern? Sie sehen in diesen zwei Bildern eine Schulklasse irgendwo in einer bäuerlichen landwirtschaftlichen Ausbildung. Schüler lernen mal einen Grundstock, lernen auf Vorrat, bereiten sich vor auf eine zukünftige, mit der praktischen Lehre verbundenen, vielleicht schon aktuelle Berufssituation. Erwachsene im linken Bild, Kakaobauern in der Elfenbeinküste. Das Erwachsene stehen in einer praktischen Situation drin, sind verantwortlich normalerweise für einen Betrieb, eine Familie, haben wirtschaftliche Verantwortung, soziale Verantwortung, die sich grundsätzlich von Jugendlichen oder Leuten in der Grundausbildung unterscheiden. Anders ist auch der Erfahrungshintergrund. Erwachsene, wie Sie alle in diesem Raum, haben einen soliden Stock an Praxiserfahrung und was ich jetzt auch Ihnen erzähle, werden Sie sofort abgleichen mit Ihnen, mit Ihren eigenen Erfahrungen. Stimmt das überein? Stimmt das nicht überein? Was bestätigt mir das oder was stellt das in Frage? Es gibt andere Denk- und Integrationsprozesse bei Erwachsenen. Und zusätzlich Erwachsene, die an eine Tagung kommen, die kommen normalerweise freiwillig. Wer von Ihnen kam aufgrund einer Verpflichtung des Vorgesetzten oder der Vorgesetzten? Also etwa zwei halbe Personen, aber doch auch ein gutes Stück eigene Motivation dabei. Schön. Ich denke, das sind so grundsätzliche Unterschiede und wenn wir unsere Bildungsarbeit mit Erwachsenen vergleichen, mit Schulsituationen, sind diese Unterschiede ständig im Raum und ich denke, sie haben einen Einfluss auf die Gestaltung von Veranstaltungen. Ich komme aus der Schweiz. Sie haben sicher alle schon mal von Johann Heinrich Pestalozzi gehört. Inzwischen 200 Jahre her, dass er gewirkt hat. Und was mir bei Pestalozzi Eindruck machte, ist, dass er in einer Zeit, wo moderne Didaktik noch gar kein Thema war, das so klar sagen konnte in einer einfachen Metapher: Ich will in meinem Unterricht Kopf, Hand und Herz ansprechen. Und wenn ich heutige didaktische, moderne Konzepte anschaue, dann ist eigentlich immer noch ganz klar die drei taxonomischen Bereiche von Wissen, Können und Einstellung, Wertvorstellungen, Verhaltensnormen mit drin. Das sind eigentlich immer noch dieselben drei Kategorien, wie Pestalozzi das formuliert hat. Und da liegt für mich schon ein gutes Stück Weisheit in seiner Arbeit, dass sich das so lange hat halten können. Ein dritter Punkt zur Arbeit mit Erwachsenen. Sie sehen hier eine Situation mit bäuerlichen Teilnehmern, mutmaßlicherweise in diesem Bild. Eine Person, die steht, für mich die Frage, wer ist jetzt hier Experte in diesem Raum? Es geht um Wissenstransfer. Ist es die Person, die da vorne steht? Da geht leider der Pointer nicht, aber Sie sehen, wer steht. Oder ist das irgendjemand anderes? Und wenn man natürlich die Frage stellt, wer ist Experte, kann man gleich weiterfragen, wer ist Experte wofür? Geht es um das Fachthema? Geht es um die Umsetzung in einer konkreten Situation? Oder geht es um das Leiten des Gesprächsprozesses? Und je nach Unterfrage gibt es dann schnell verschiedene Antworten. Fachthema, Experte wird Referent oder Referentin sein. Umsetzung in einer eigenen Situation, ganz sicher all die Leute, die hier im Saal sitzen und das in ihrer eigenen Lebenssituation umsetzen werden, was sie in dieser Veranstaltung mitnehmen. Für den Gesprächsprozess würde ich mal Moderator oder Moderatorin als die Expertin anschauen. Aber genauer hingeschaut, kommen dann natürlich noch weitere Leute dazu. Fachthema, da gibt es ganz sicher im Raum eine ganze Reihe Personen, die können auch einiges zum Fachthema beitragen. Der Referent, also der Herr im weißen T-Shirt, ist vielleicht Berater und Coach für die Teilnehmer in Situationen nach dieser Tagung und wird einiges beitragen können für die Umsetzung nach einer solchen Tagung. Und im Gesprächsprozess, wenn wir eine Gruppe in Gruppen aufteilen, stellen sich sehr schnell einzelne Teilnehmerinnen heraus, die ein Gespür haben für die Leitung des Gruppenprozesses oder des Gesprächsprozesses in den Kleingruppen. Typisch auch wieder für Erwachsenensituationen, diese Rollen sind nicht so ganz eindeutig jemandem zugeordnet, sondern in einem Netzwerk verteilt in der ganzen Gruppe. Ich möchte zu einem zweiten Punkt kommen, Kommunikationsaspekte in der Arbeit mit Erwachsenen. Geht es um Einweg- oder um Zweiweg-Kommunikation? Ich denke, Sie kennen die Situationen, wie wir sie gerade jetzt in diesem Moment haben. Eine Person spricht, eine ganze Reihe von Personen hören zu. Typisch für Vortrag, wie ich jetzt hier, bei einem Film, bei einem Podiumsgespräch, wie morgen zum Tageseinstieg. Oder geht es um Zweiwegmethoden im Bild, ein Informationsmarkt, wo verschiedene Anbieter da sind mit Informationen, mit Erfahrungen. Die Leute gehen rum, unterhalten sich an Ständen, unterhalten sich untereinander, eigentlich sehr klassisches Markttreiben, wie auf dem Wochenmarkt mit Gemüse, hier auf dem Jahrmarkt des Wissens. Befragung bei Hofbesuchen hat etwas Zweiwegkommunikation, Gruppendiskussionen, Arbeitskreise, ein Expertenpool, der sich trifft und sich austauscht, typisch Zweiwegkommunikation. Ich werde häufig gefragt, ja, kannst du mir eine gute Methode sagen? Meine Antwort ist dann wahrscheinlich schon, aber was ist denn deine Situation? Was ist das Ziel? Und etwas, was ich ganz klar gelernt habe in meiner Karriere als Erwachsenenbildner oder als Coach, ist, das Ziel bestimmt die Methode. Ich muss wissen, was die Situation ist, wohin jemand will mit einem Lernprozess, um mit einer gescheiten Antwort bezüglich der Methode aufwarten zu können. Es gibt viele Methoden, die super geeignet sind für ein bestimmtes Ziel, die aber absolut deplatziert sind für andere Ziele. Ein zweites methodisches Element, das mir auch wichtig geworden ist im Laufe meiner Karriere: Vorträge bitte auf 20 Minuten beschränken. Irgendwo nach Viertelstunde, 20 Minuten beginnt die Aufmerksamkeit zu sinken, und Gruppendiskussionen nicht ansetzen, wenn ich nicht mindestens 20 Minuten Zeit dafür aufwenden kann. Sie kennen das sicher aus eigener Erfahrung, bis sich eine Gruppe zusammengefunden hat, jede und jeder seinen Namen oder ihren Namen gesagt hat, sind die ersten 5 Minuten vorbei. Die zweiten 5 Minuten braucht es, um zu verstehen, worum es überhaupt geht bei der Gruppenarbeit. Die letzten 5, um sich zu einigen, wird jetzt da irgendein Resultat erzählt. Und dann bleiben noch 5 für wirklich die Diskussion zu führen, die da gedacht war. Also Gruppenarbeiten von 10 Minuten, die sind so echt daneben wie ein Referat von einer Stunde. Ein zweiter Punkt zum Thema Kommunikation: Wahrnehmungskanäle nutzen. Sie sehen hier ein Kind mit 6 Sinnen. Das ist einer mehr, als wir normalerweise haben. Es geht also nicht nur um die Augen, ums Sehen, ums Hören, ums Tasten, Fühlen, ums Riechen und Schmecken. Es ist hier auch noch der thermale Kanal mit aufgenommen, also die Fähigkeit, Wärmestrahlung zu empfinden. Und ich möchte für diesen 6. Punkt durchaus in einem doppelten Sinne plädieren. Nicht nur wahrnehmen, ist es warm im Raum, sondern wie ist eigentlich das Lernklima in diesem Raum? Spricht mich das an? Weckt das eine Lebensenergie bei mir? Und begeistert mich das? Oder finde ich das so eine ziemlich tödliche Atmosphäre und ich warte darauf, bis endlich die Glocke schrillt und Pause kommt und Kaffee und irgendetwas Gutes auf der Zunge mir wieder Lebensenergie spendet? Sie kennen das wahrscheinlich auch, diese Statistik über Behaltensquoten. Was ich lese, davon behalte ich im Normalfall etwa 10%, dass ich das aktiv wiederholen kann. Was ich höre, vielleicht 20%, sehen 30%, hören und sehen 50%. Und erst beim Selbstnachsprechen, beim Selbsterklären, Selbsttun, kommen wir in höhere Sphären von 80-90% Behaltensquote. Also wenn es Ihnen ein Anliegen ist, dass Ihre Teilnehmerinnen etwas wirklich mitnehmen aus einer Bildungsveranstaltung, sorgen Sie dafür, dass eigene Aktivitäten möglich sind, wo Vertiefung und Verankerung passieren kann. Es gibt so das Sprichwort: Was ich höre, das vergesse ich. Wir sagen dem in der Schweiz oft Göschenen Airolo. Das sind die 2 Bahnstationen südlich und nördlich des Gotthards. Also die Züge gehen raus und in Airolo wieder weg. Also in Göschenen rein, in Airolo raus. Und das ist so, sprich du nur, ich habe es schon wieder vergessen. Typische Reaktion von Kindern bei Eltern, wenn es um Durchsetzen von Regeln gilt. Was ich sehe, daran erinnere ich mich. Was ich tue, das kann ich. Und was ich selbst entdecke, das fasziniert mich, das brauche ich auch weiter. Folgerungen daraus für mich in der Erwachsenenbildung und im Wissenstransfer Vorträge visuell begleiten, dass auch Bilder mit da sind, Gespräche in Kleingruppen zulassen, Zeit für Notizen und Skizzen lassen, Demonstrationen machen, wo man sieht, wie es funktioniert, Material anfassen lassen, den taktilen Sinn ansprechen und schließlich auch Degustationen, die überzeugen, schmeckt das oder schmeckt das nicht. Robert Chambers, das ist so ein Mensch, den ich in der Entwicklungszusammenarbeit kennengelernt habe. Er hat ihm also den Satz geprägt, make it mystically attractive. Also mach irgendetwas, dass die Leute fasziniert sind, dass sie sich angezogen fühlen von diesem Inhalt und irgendetwas Geheimnisvolles bleibt. Das hält den Such- und Lernprozess aufrecht. Beim Wissenstransfer, generell gesagt, im Wissensmanagement ist für mich die Frage erstmal, worum geht es eigentlich? Geht es um Grundlagenwissen, um Details, um Wissenslücken, um ein Update oder um eine Vertiefung? In meinem Referat geht es mal so um ein generelles Update. Dinge, die aus meiner Sicht mir wichtig geworden sind, dass ich gerne Ihnen mal unterbreite und Sie können sich daraus pflücken, was immer für Sie von Bedeutung ist. Es sind dann ein paar Fragen, die mich immer wieder beschäftigen, unter dem Motto vom Informationsempfänger her denken, W-Fragen klären, wer sind die Informationsempfänger? Ich wusste von Ihnen, dass Sie im Bio-Bereich tätig sind. Was wollen Sie wissen? Welche Fragen haben Sie? Das war etwas aufwendig, da eine Umfrage zu starten. Also habe ich mich auf Botschaften von Ann-Kathrin verlassen und mich für etwas festgelegt. Wozu brauchen Sie die Information? Sie sind im Wissenstransfer in der Erwachsenenbildung tätig. Wann brauchen Sie die Informationen? Das hat sich mit der Organisation der Tagung in etwa beantwortet. Welche Details sind von besonderem Interesse? Das wusste ich nicht. Wir haben vorgeschlagen, etwas Raum zu lassen für Vertiefungen, Ergänzungen. Welche Lese- und Lerngewohnheiten haben Sie? Ich gehe davon aus, dass alle schon mehrmals an einer Tagung waren und diese Formate kennen. Was soll die Information bei Ihnen auslösen? Ich hoffe, irgendeinen Kick für etwas Neues in Ihrer Praxis. Und welches Medium ist geeignet, zugänglich? Ich habe mich für PowerPoint entschieden, weil das leichter zu transportieren ist als eine ganze Plakatrolle und im Rahmen einer Veranstaltung mit 90 Teilnehmern auch eine vernünftige Visualisierung gibt. Das so durch die Fragen durch, die für mich immer wieder mitschwingen bei irgendeiner Veranstaltung und die mir sinnvolle Antworten geben. Nochmals Robert Chambers, A Basket Full of Options, und ich sehe den Schreibfehler erst jetzt. Das ist auch typisch, wie man blind wird für eigene Botschaften. Ich nehme nicht an, dass alles, was ich da erzähle, für alle von Ihnen neu und befruchtend ist. Aber vielleicht hat es für jede Person irgendeine Frucht oder eine Frucht, die man sich auch mit jemand anderem teilt, darin, die Sie gerne mitnehmen und die im Sinne der Apfelmetapher zu neuen Ideen, neuen Produkten führen können. Klare Botschaften, das ist mir ein besonderes Anliegen. Ich habe Ihnen hier ein Forschungsresultat mitgebracht. die voluminöse Expansion der im zentraleuropäischen Raum verbreitetsten subterranen Agrarprodukte steht in umgekehrt proportionaler Relation zur intellektuellen Kapazität ihres Produzenten. Na, ganz klar, das ist gesichertes Wissen, das hat man nachgewiesen an Forschungsanstalten. Was heißt das auf gut Deutsch? Ja, bitte. Ja, genau. Wortwörtlich abgelesen, ohne es zu sehen. Im Volksmund sagt man das etwa, es ist eine Wortspielerei, das erste, häufig sind Forschungsresultate so präzis beschrieben, dass die Formulierung fast unverständlich wird. Also ich möchte Forschungsarbeit nicht diskreditieren, aber es braucht häufig eine Übersetzung in einen Praxiskontext, damit das überhaupt handlungsrelevant wird. Und ich denke, das ist eine der Aufgaben, die wir als Erwachsenenbildner haben. Ich habe das auch an der Agridea erlebt, diese Foren, diese Plattformen, die wir verwalteten, das war häufig eine Übersetzung von Forschungsarbeit, von Wissen in praxisnahe Formulierungen und Präsentationen mit Bildern, mit Demonstrationen und so weiter. Schulz von Thun, das ist ein Kommunikationswissenschaftler, der aus der Schweiz ist, aber in Deutschland gearbeitet hat, hat mal so eine einfache Grafik entwickelt, und hat gesagt, die Klarheit einer Botschaft hängt davon ab, von Einfachheit, von Gliederung und Ordnung, von Kürze und Prägnanz und von anregenden Zusätzen. Und Sie sehen eine Skala von minus minus bis plus plus. Und die Aussage ist, je einfacher der Satz formuliert ist, desto verständlicher. Je besser gegliedert, desto verständlicher. Je kürzer, allzu kurz ist ungesund, also nicht allzu kurz, aber ganz sicher auch nicht endlos lang wie das Forschungsresultat. Und anregende Zusätze, etwas, das einem den Satz merkwürdig erscheinen lässt, das sich einprägen lässt, kurze anregende Zusätze helfen, die Verständlichkeit zu erhöhen. Das kommt dann auch bei Referaten zum Tragen. Ich habe mir so gesagt, ein Referat hat normalerweise eine kurze Einführung, ein paar Schlüsselwörter im Titel, eine Kernbotschaft, ein paar Geschichten zur Verankerung und eine Zusammenfassung zum Schluss, etwas Merkwürdiges, auch das kann wieder doppelt verstanden werden. Major, ein amerikanischer Pädagoge, hat mal gesagt, für klare Botschaften, sag jemandem, was du ihm sagen willst, und dann sag ihm das, und dann sag ihm, was du ihm gesagt hast. Und eigentlich heißt das nichts anderes, erst eine kurze Übersicht, dann die Darbietung des Stoffes und zum Schluss nochmals eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Punkten. Das hilft, gesprochenes Wort besser zu memorisieren. Bei schriftlichen Informationen ist das analog mit Titel und Lied als Kernbotschaft, mit Text, Geschichten und Illustrationen als Erläuterung und eine Zusammenfassung zum Schluss, Executive Summary oder wie auch immer diese Kapitel in Berichten oder Unterlagen heißen. Ich denke, das ist Alltag für Sie und Gemeinwissen. Ich möchte da nicht viel länger darauf herumreiten. Illustriere deine Botschaften ist ähnlich, wie ich schon gesagt habe. Ich möchte zum dritten inhaltlichen Bereich kommen, Ziele, Lehrziele und Lernziele. Ein Lehrziel, ich habe normalerweise als Trainer oder Redner etwas im Kopf, wo ich das Gefühl habe, das möchte ich, dass die Schüler oder die Kursteilnehmer oder die Leute, die im Saal sitzen, mitnehmen. Aber auf der anderen Seite muss ich mir bewusst sein, dass im Saal erwachsene Personen sitzen, die wahrscheinlich mit einem Lernziel an die Tagung gekommen sind. Und Sie haben ja die Aufforderung gekriegt, Ihre Erwartungen, Ihre Lernziele mal auf den gelben Fackel zu schreiben. Das möchte ich oder dazu möchte ich etwas lernen. Und in dieser Situation kommen wir nicht umhin, eine Lernvereinbarung irgendeiner Art zwischen Kursleiter und Teilnehmern zu schließen. Was bietet die Tagung? Was kann sie bieten? Wofür bietet sie Raum? Auf der anderen Seite, was sind Ihre Erwartungen, was möchten Sie mitnehmen und daraus in einem Ping-Pong aushandeln, was denn nun ganz genau geschehen soll. Und in dem Sinne bieten auch die Werkstätten ganz sicher alle Raum, um auf individuelle, präzise Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen und da Lernprozesse auszuhandeln. In der lernzielorientierten Didaktik, und es sind da mehrere Vertreter, die man immer wieder findet, wenn man auf dem Internet oder in der Pädagogikliteratur sucht, Fokus nicht auf die Inhalte, sondern auf die Lernziele, also nicht, was ich zu sagen habe, sondern was die Fragen sind, die im Publikum vorhanden sind. Lernen verstanden als Verhaltens- und Praxisänderung und nicht als Akkumulation von Wissen oder gar nur Information. Und als Hilfestellung dazu, Lernziele mal zerlegen, bis ich das auf beschreibbare Verhalten formuliert habe, die ich beobachten kann. Am Ende einer Tagung oder eine gewisse Zeit danach. Dazu komme ich gleich zurück. So ein Spruch, wer nicht weiß, wo er hin will, wird sich wundern, dass er ganz woanders ankommt. Ich denke, das haben Sie auch schon gehört in einer ähnlichen Formulierung oder in derselben. Also wieder klar sein, was sind die Ziele, wo wollen wir hin, um dann Inhalte und Methoden auszuwählen und zu bestimmen. Ich habe Ihnen hier noch eine kleine Erinnerung an meine Tätigkeit in Bhutan. Es geht hier eher um den formalen Unterricht, die Lernzieltaxonomie im kognitiven, also im Wissensbereich, nicht im Skill, im Könnenbereich beschrieben. Ich habe in einem landwirtschaftlichen Technikum gearbeitet und die bhutanesischen Lehrer oder Professoren haben natürlich da auch als Lernkontrolle immer wieder Examen gemacht. Und wir haben uns dann einmal zur Aufgabe gemacht, in einer Lehrerweiterbildung diese ganze Examensgeschichte unter die Lupe zu nehmen. Und das sind so 6 Ebenen von, was prüfen wir denn eigentlich in einer Prüfung? Geht es um das Erinnern von Fakten? Geht es um das Verstehen von Zusammenhängen? Um das Anwenden von irgendwelchen Regeln, um die Fähigkeit, Situationen analysieren zu können in einem bestimmten Bereich, um die Fähigkeit, Situationen bewerten zu können oder um die 6. Ebene, um aus all diesem Wissen, den Informationen aus einer Analyse und Bewertung Neues zu kreieren. Wir haben festgestellt, dass die meisten Lehrer etwa 50-80% ihrer Testfragen auf den untersten 2 Ebenen haben. Fakten repetieren und allenfalls in eigenen Worten etwas erklären. Also Fakten repetieren, was ist die Hauptstadt von, so als typische Frage, was ist das spezifische Gewicht von und so weiter. Und es war eine Kunst, die Lehrer dazu zu bringen, Fragen zu generieren auf höherer Ebene, Die sind natürlich auch aufwendiger im Korrigieren, aber je mehr man sich der Praxis zuwenden will, desto höher muss man steigen auf dieser Leiter. Das so als kurzer Hinweis aus der Schuldidaktik, die in meinen Augen auch für die Erwachsenenbildung von Bedeutung ist, dass wir uns überlegen, was soll denn eigentlich ein realistisches Ziel einer Ausbildungsreihe zu einem Fachthema im Biolandbau oder was auch immer sein. Wissensbereiche unterscheiden zwischen Fakten, Konzepten, Vorgehen und Metakognition, also Verstehen von größeren Zusammenhängen, Wahrnehmungsmustern, Denkweisen. Auch das ist hilfreich zu unterscheiden. Ich möchte diese Folie aber mehr in den Raum stellen als mögliche Orientierungshilfe und nicht eine semesterlange Vorlesung halten darüber. Wichtig scheint mir, dass wir uns noch den Ziel- und Wirkungshorizonten zuwenden. All jene, die schon für die GIZ oder die DEZA in der Schweiz Projektarbeit gemacht haben, kennen das. Die 5 Ebenen, Input, was stecken wir in einen Wissenstransfer? Wir können das beurteilen. Wir können beurteilen, wie der Prozess des Wissenstransfers läuft. Also ich rede jetzt, Sie hören zu, wir können das beurteilen. Input wäre zum Beispiel die PowerPoint-Folie. Der Output, was ist das direkt erkennbare Resultat am Ende dieser Tagung? Was hat sich bei Ihnen verändert? Wie beschreiben Sie diesen Unterschied zwischen heute Morgen und morgen Nachmittag? Schließlich Outcome als beobachtbares Resultat beim Kunden nach x Tagen, Wochen oder Monaten. Also nach einer gewissen Zeit, wo Sie Zeit hatten, die Äpfel wachsen zu lassen, reifen zu lassen und zu sehen, was wird daraus in meiner Praxis. Was verändert sich in Ihren Bildungsveranstaltungen, verglichen mit jenen, die Sie bis anhin gemacht haben und so, wie Sie das in einem halben Jahr handhaben. Und schließlich als Impact bezeichnet das beobachtbare Resultat im Umfeld Ihres Kunden. Was verändert sich in der Biopraxis der landwirtschaftlichen Betriebe, mit denen Sie arbeiten? Das sind so die typischen Evaluationsebenen, die wir immer wieder ansprechen in der Praxis, in der Projektarbeit, in der Entwicklungsarbeit. Und trickig dabei, je höher wir steigen, desto kleiner wird unser Einfluss. Ich kann noch bestimmen, was der Input ist, was ich in die PowerPoint-Folie reinschreibe. Ich kann noch halb bestimmen, wie der Prozess läuft, wenigstens was ich sage. Aber wie Sie zuhören, das bestimmen Sie. Der Output, was Sie mitnehmen, da habe ich schon praktisch keinen Einfluss mehr. Wie Sie das umsetzen in Ihrer Praxis, entzieht sich schon ganz meinem Einfluss. Und was Ihre Kunden damit machen, entzieht sich dann auch schon Ihrem Einfluss. Politiker verlangen immer den Nachweis Impact. Ja, aber was verändert sich jetzt? Warum investieren wir so viel Geld ins KTBL, in AID, in irgendwelche Institutionen? Zeigt uns die Veränderungen in der Praxis. Und das ist das Trickige und Schwierige, dass das von ganz vielen anderen Faktoren abhängt, nicht mehr nur von uns als Bildungsanbieter oder als Anbieter von anderen Dienstleistungen und Produkten. Es gibt eine zunehmende Aussage über die Wirkung, aber ganz klar abnehmender Einfluss von uns als Akteuren in diesem Geschehen. Und diese Gegensatzgeschichte, denke ich, ist wichtig, dass wir das immer im Auge halten, wenn wir über Evaluation von Veranstaltungen reden. Auf der einen Seite ist es bequem und verlässlich, Input und Prozess und allenfalls Output anzuschauen. Auf der anderen Seite misst sich der Erfolg letztlich im Outcome und im Impact auf dieser Ebene. Für wen ist das relativ neu? Bitte Hand hoch. Das scheint doch recht gut bekannt zu sein. Okay, das ist wunderbar so. Zwei letzte Folien, entscheidende Unterschiede. Es sind Punkte, die mir auch immer wieder wichtig geworden sind, gerade in der Arbeit mit Bauern und Bäuerinnen, vor allem mit Bauern, Tatsachen und Meinungen auseinanderzuhalten. Bauern haben eine wunderbare Fähigkeit, das zu vermischen. Um da zurückzufragen, ja, was ist denn die konkrete Beobachtung, was ist da ganz genau passiert in der Praxis, um da zu Tatsachen zu kommen und Meinungen über irgendwelche inhaltlichen oder politischen Aussagen etwas zu relativieren. Handlungsfeld und Rahmenbedingungen. Was kann ich beeinflussen? Was muss ich letztlich zur Kenntnis nehmen? Mir hat diese Folie immer wieder geholfen. Es gibt einen privaten Bereich, da kann ich selbst entscheiden. Und ich bin selbst für meine Entscheidungen verantwortlich. Es gibt die Partnerschaften, Familie, aber auch Arbeitspartnerschaften, wo ich Verträge mache mit anderen Organisationen, mit anderen Personen, da kann ich noch mitentscheiden. Es gibt eine Einflusssphäre, die gesamte Organisation einer Agridea, eines KTBL, eines AID, da kann ich noch beeinflussen, je nach meiner Position etwas mehr oder weniger mitentscheiden. Aber ich muss viel zur Kenntnis nehmen, dass es so entschieden worden ist, ohne dass das unbedingt meinem ersten Wunsch, meiner ersten Wahl entspricht. Und schließlich gibt es Rahmenbedingungen, die können wir schlicht zur Kenntnis nehmen, gesetzliche Rahmenbedingungen, wirtschaftliche, ökologische, was auch immer, die wir nicht groß beeinflussen können. Und diese vier Ebenen zu unterscheiden, und das ist auch ein Feedback, das ich von vielen Kursteilnehmern und Kursteilnehmerinnen immer wieder erhalten habe, dass sie diese Art der Unterscheidung, dieses Zwiebelprinzip, es gibt ja auch da die AID-Zwiebel im Hintergrund, dass ihnen das immer wieder geholfen hat, in X-Situationen zu sagen, hey Mensch, ich kann da noch meine Stimme erheben, etwas beeinflussen, aber entscheiden kann ich das nicht. Ein letzter Punkt, Transferprojekte und Peer-Coaching. Mir ist es wichtig, in Workshops, Trainings, Bildungsveranstaltungen immer zu überlegen, was passiert jetzt nachher? Wie kommt das rüber in das Berufsleben, in den Praxisbereich? Ich fordere Teilnehmer häufig auf, zu zweit oder in Kleingruppen gemeinsam Coaching-Vereinbarungen zu treffen und nach einer gewissen Zeit sich mal zu treffen, zu schreiben, zu telefonieren, eine E-Mail zu schicken und zu überprüfen, wie ist das ergangen beim Umsetzen dieser Idee in die Praxis. Es hat für mich zwei Vorteile. Das eine ist, ich bin nicht allein. Ich habe ein Gegenüber, das mich auch wieder auffordert, Rechenschaft zu geben. Und zum anderen, es kommen vom anderen, vom Gegenüber, häufig zusätzlich Ideen, kleine Tipps, Unterstützungen bei der Umsetzung, die sehr nützlich sind und gemessen am häufig relativ kurzen Zeitinput doch rechte Vorteile bringen. Tja, so viel fürs Erste. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Viel Spaß in den Workshops, wo Sie Aspekte vertiefen können, und viel Glück beim Transfer in Ihre Praxis. Danke.